TX On Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientem und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema One More Thing.
Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Ja, wir haben beide Kopfhörer auf, aber sie sind gar nicht weiß und kabellos. Und dennoch ist jetzt vielleicht schon klar, um was es heute bei uns geht. Wir sind ja beide so Rechtsprechungsnerds manchmal an der einen oder anderen Stelle. Und dieser Apple-Fall, der vom Europäischen Gericht vor einigen Jahren entschieden wurde, nach einem State-Aid-Urteil der EU-Kommission aus 2016, der ist nun in zweiter Instanz vom EuGH entschieden worden. Und das ist, glaube ich, schon sehr spannend, was da passiert ist, zumindest für uns. Axel, willst du vielleicht uns einmal die Fallkonstellation näher bringen?
Ich versuche es mal. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, ja. Also, weil der Fall ist ja auch, geht ja lange zurück. Also, ich glaube, es geht um die Jahre von 1991 bis 2014 oder sowas ähnliches. Sehr, sehr vereinfacht, ja, kann man sagen, klar, wir haben Apple mit Sitz in Kalifornien. Da sitzen Menschen, die tolle Designs, tolle angebissene Äpfel und tolle Programmierungen beauftragen. Die hatte eine Tochtergesellschaft, die Apple Operation International. Die war zwar gegründet in Irland, dort aber wohl irgendwie nicht steuerpflichtig, aber auch nicht in den USA, weil da saßen wahrscheinlich die meisten der Geschäftsführungsdinge, aber nach beiden Steuerrechten waren sie halt nicht steuerpflichtig. Dann hatte die Gesellschaften, nämlich die Apple Operations Europe, mit einer gleichen Konstruktion, ja, und die Apple Sales International auch einer gleichen Konstruktion. Also alle sozusagen nach irischem Recht gegründete Gesellschaften, aber in Irland gar nicht steuerpflichtig, aber in den USA auch nicht steuerpflichtig und auch ansonsten nicht was. Ich meine irgendwo mal, ich muss es selber nochmal nachprüfen, Apple hat dafür den Begriff von Ocean Income sozusagen mal beschrieben. Also das Income war sozusagen aus steuerlicher Sicht irgendwo im Ocean weg. Also es war weder in Irland noch zwischendurch im Atlantik. Also auf dem Weg zum Atlantik, in die USA, war es dann nicht mehr da, steuerlich. Und genau darum ging es hier. Also diese Gesellschaften, die hatten dann auch noch, also die Apple Operations Europe und die Apple Sales International mit der Apple Inc. einen Cost-Sharing-Vertrag gemacht, wo es also um, ich sag mal, die ganzen wertvollen immateriellen Wirtschaftsgüter ging, die Apple so hatte. Die wurden also von allen finanziert und, ich sag mal, rechtlich gehörten die der Apple Inc., aber die anderen durften sie auch nutzen. Die hatten dann kostenlose Lizenzverträge bekommen, durften das alles nutzen und die durften dann bei den Auftragsfertigern irgendwo in Asien, durften die dann halt MacBooks und iPhones und sonstige Dinge beauftragen, kaufen und haben sie dann auf dem europäischen Markt verkauft. Dafür, sozusagen jetzt neben dem rechtlichen Kleid, hatte man also jetzt diese Gesellschaften, die, ich sag mal, wertvolle immaterielle Wirtschaftsgüter hatten, aber nirgendwo steuerpflichtig waren und die hatten natürlich auch ein paar operative Tätigkeiten. Dafür haben diese Gesellschaften, also diese irischen Gesellschaften, die dort aber nicht steuerpflichtig waren, in Irland Betriebsstätten gegründet. Ja, da waren dann auch echte Menschen in den Betriebsstätten natürlich. Die haben dann Menschen beauftragt, eben iPhones und MacBooks und sowas zu produzieren und dann natürlich auch verkauft, also an die, weiß ich nicht, deutsche Apple Retail GmbH oder wie auch immer sie heißen mag, ja, die das dann hinterher sozusagen auf dem deutschen Markt verkauft hat. Und über diese Kette, jetzt kommen wir sozusagen ein bisschen zu Verrechnungspreisen, das waren wir ja noch im allgemeinen internationalen Steuerrecht, mit beschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht und solchen Themen, das muss man, und Betriebsstätten, das muss man sich dann alles im Detail angucken. Am Ende hat die deutsche Gesellschaft jetzt, ich sag mal, ein iPhone für 1.000 Euro verkauft, ja, und dann natürlich, was hat sie gemacht? Sie hat nur Vertrieb gemacht, also hat sie nur, weiß ich nicht, 5% davon behalten. Wo sind also die anderen 995? Naja, an dem sozusagen, der es gesteuert hat, der die wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter dafür hatte. Das war, ich nenne das jetzt mal in dieser Kombination, diese Apple-Gesellschaften, die eigentlich nirgendwo steuerpflichtig waren. Weil die Betriebsstätten, ja, die haben ja dann auch nur, das war jetzt sozusagen die Lösung, haben nur Routinefunktionen, nämlich Logistik und sonst irgendetwas ausgeübt. Vielleicht noch ein bisschen Marketing oder sonst irgendwas. Dafür haben sie Routinevergütungen behalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich die Pressemeldung richtig verstanden habe, im Jahre 2011 hatten die also 16 Milliarden Umsatz. Davon wurden aber nur 50 Millionen diesen Betriebsstätten zugeordnet, die dann eben nur mit knapp 10 Millionen besteuert wurden. Also davon, die 10 Millionen waren dann der Steuersatz darauf. Klar, wenn man das auf die 10 Millionen Steuern auf die 16 Milliarden rechnet, kommt eine sehr, sehr kleine Zahl als Steuerquote raus. Wenn man die auf die 50 Millionen rechnet, die 10 Millionen, ist die Quote natürlich jetzt nicht ungewöhnlich klein. Ja, das muss man so sagen. Und das ist, glaube ich, jetzt der Streitpunkt, der dann die EU-Kommission, also uns natürlich gab es Tax-Rulings dafür. Ja, also das war ja ein großer Hebel, den Apple da durch diese irischen rechtlichen, aber nicht steuerlichen Gesellschaften gezogen hat. Das hat man mit den irischen Finanzbehörden selbstverständlich vorher abgestimmt und die haben auch gesagt, nach meinem irischen Recht bist du halt hier nicht steuerpflichtig mit der Gesellschaft. Punkt. Zweiter Punkt, du hast eine Betriebsstätte, alles klar. Nach meinen irischen Betriebsstätten-Gewinnabgrenzungsregelungen, also 1991 fortfolgende, Naja, gucke ich mir an, was sitzen da für Menschen? Die machen halt ein bisschen Logistik und sonst irgendwas. Dafür kriegen sie eine angemessene Vergütung. Die Zahlen kann ich nicht, aber 50 Millionen halt. Das war sozusagen der Gewinn, der der Betriebsstätte zugeordnet würde, und die habe ich dann halt voll besteuert. Das ist also sozusagen der Hintergrund. Dagegen hat die EU-Kommission, und das war ja neben den anderen Fällen, die dann da auch diskutiert wurden, wie Google mit Double Irish und Dutch Sandwich, also das sind ja alles ähnliche Konstruktionshintergründe, die man da hatte, sehr häufig mit Irland, hat die EU-Kommission dann sozusagen auch gesagt, na, das stimmt, das ist alles nicht so schön. Ja, insbesondere ist das steuerlich nicht so schön. Ja, darum haben wir jetzt ja bei der OECD auch ganz viele dolle BEPS-Regeln. Also heutzutage würde das nicht mehr funktionieren. Ne? Wir haben für die Betriebsstätten den AOA, wir haben irgendwelche Dempelregelungen und wir haben demnächst Mindestbesteuerung. Ja, also das all sozusagen diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die man da getroffen hat, würden also ein solches Modell heute auch nicht mehr zulässig, nicht mehr wirksam werden lassen in diesem Ausmaß. Nichtsdestotrotz hat gesagt, okay, steuerlich komme ich da irgendwie gar nicht ran. Ich finde es trotzdem nicht so schön. Als EU-Kommission gucke ich mir doch mal an, könnte das nicht eine erlaubte Beihilfe sein. Also ein, ich sag mal, besonderer Vorteil, den ich jetzt hier nur einem Steuerpflichtigen, in dem Fall Apple, gegeben habe, den ich aber sozusagen anderen Steuerpflichtigen ja nicht gegeben hätte. Ja, und darum ist das also unerlaubte Beihilfe, weil Steuern dürfen die Mitgliedstaaten natürlich, also direkte Steuern, selber das tun, was sie tun müssen. Aber ich sag mal, indirekte Beihilfe ist halt verboten. So, und das hat die Kommission so festgestellt, ja, hat gesagt, so, ihr Iren, ihr habt jetzt sozusagen eine unerlebte Beihilfe dieser Gesellschaft gegeben oder diesen Gesellschaften Apple. Das trifft Irland aber jetzt auch nur bedingt, weil das Problem ist nämlich, ja, diese unerlaubte Beihilfe müssen dann die Unternehmen, die ja vorher nach, ich sag mal, nach dem lokalen Steuerrecht alles richtig gemacht haben, ja, also die haben gesagt, ich habe mich an die nationalen Regeln gehalten im Steuerrecht. Das haben mir die Finanzbehörden sogar bestätigt, haben gesagt, hier ist dein Ruling, stimmt, du wirst nur so besteuert. Dann hätte man ja jetzt gedacht, also ich als Axel Nienten hätte jetzt gedacht, oh super, mein Steuerbescheid von 1991 ist ja jetzt auch schon festsetzungsverjährt, alles ist gut, dann lege ich mich wieder hin und kann das machen. Aber wenn das Beihilfe ist, na, dann muss das Unternehmen halt ja diese unerlaubt gewährte Beihilfe des irischen Staates zurückzahlen, obwohl sie ja quasi nichts falsch gemacht haben. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt so der Punkt. Und das sind ja große Zahlen, um die es hier geht. Ich glaube 13 Milliarden oder sowas, wenn ich da auch, aber das habe ich auch nur aus der Pressemitteilung. Für die geht es hier um Apple. Also hat man sich gedacht, nee, das finde ich nicht gut, was die EU-Kommission da gemacht hat, und hat dagegen geklagt. Also beim Europäischen Gericht, ja, der ersten Instanz, angeklagt und hat da auch Recht bekommen, denn, jetzt mal meine verkürzte Version, das Europäische Gericht hat gesagt, ja, aber liebe EU-Kommission, ihr habt gar nicht nachgewiesen, dass das ein ungerechtfertigter Vorteil ist, den ein anderer Steuerpflichtiger in einer ähnlichen Situation, also keine steuerpflichtige Gesellschaft in dem Land und eine Betriebsstätte mit nur diesen Tätigkeiten gemacht ist, also das habt ihr gar nicht nachgewiesen, jetzt kommen wir ja zu unserem Verrechnungspreisthemen. Ihr habt gar nicht bewiesen, dass das fremdunüblich ist nach dem, also fremdunüblich im Sinne von steuerlich fremdunüblich. So, das war der Stand, ich glaube, 2020.
Vielleicht in der Nuancierung, um so ein, zwei Dinge. Also, ich meine, das, was man sehr schnell merkt, ist, die Konstellation ist sehr, sehr komplex. So, die Zahlen sind sehr verwirrend. Also, die Zahlen, die wir so aus der Presse entnehmen und dem, was die Kommunikation begleitet, sind erstmal alles Gewinnzahlen. Also, es geht um 16 Milliarden Gewinn in 2011 und 50 Millionen Gewinn sind quasi dann der Betriebsstätte zugeordnet worden. Es ist schon eine Dimension, wo man sich denken muss, so okay, das ist schon vom Aufteilungsschlüssel her etwas, was begründenswert ist. So. Und dann ist ja der Hebel, wenn wir den jetzt mal präzise ansetzen, also es streitet sich keiner drum, dass diese Gesellschaft, die da ist, dass die wirklich weder in Irland noch in den USA steuerpflichtig ist. So, dann hat die eine Betriebsstätte. Die Betriebsstätte ist steuerpflichtig, so unstrittig. Die Frage ist jetzt, und dann kommen wir eben zu dieser Frage, so wie ist es denn in Irland vorgesehen, dass Betriebsstättengewinn ermittelt wird? Und da sind wir ja jetzt, wenn wir in unserer deutschen Denke sind, wissen wir, da ist irgendwie in 2005 das Gesetz geändert worden und seitdem ist der Fremdvergleichsgrundsatz über den AOA in Deutschland quasi gesetzlich normiert. Vorher hatten wir andere Regeln, teilweise Vereinfachungsregeln, so wir wollen Kostenschlüsselmethode und solche Dinge. Na, das ist so die Welt, wo wir uns. Und das, was ich, das Europäische, was ja die Kommission sagt, ist, dass es in Irland Regeln gab zur Betriebsstättengewinnaufteilung, die nicht angewendet wurden, also wo dieses Ruling diesen Regeln quasi diese Regeln zur Nichtanwendung gebracht hat und dadurch eine Diskriminierung der anderen Steuerpflichtigen. So, und das ist ja dann der Beihilfecharakter. Durch dieses Ruling quasi eine Schlechterstellung der anderen Steuerpflichtigen erfolgt ist. Das könnte man sagen, erstmal ökonomischer Plausibilitätscheck, also 50 Millionen von 16 Milliarden. Man versteht, wo der Beißreflex, glaube ich, erstmal auftritt in der Jahresscheibe. Ne? Also jetzt kann man das noch auf wie viele Jahre. Und da behauptet ja keiner, dass, auch wichtig festzustellen, da sagt ja keiner, es müsste 100% zu null sein, sondern einfach diese Aufteilung 50 Millionen zu 15, x Milliarden, dass das nicht okay ist. Und das Europäische Gericht hat dann gesagt, naja, liebe EU-Kommission, ihr argumentiert ja jetzt hier viel mit dem Authorized OECD Approach und dem Arm's Length Principle und das sind ja alles international, verstehen wir, wo ihr herkommt, das hat die OECD so gemacht und so, aber ihr müsst ja gucken, was denn die gesetzliche Regelung in Irland war. Da gibt es dann irgendwie eine gesetzliche Regelung in Irland, Section 25 auf der TCA 97. So, das ist das, was in Irland irgendwie anwendbar ist. Aber das ist ja nicht Arm's Length Principle und Authorized OECD Approach. Also prinzipiell hättet ihr recht, wenn denn in Irland die gesetzliche Regelung Authorized OECD Approach und Arm's Length Principle wäre. Das ist es aber gar nicht, weil das ist in Irland nicht normiert. Also ist es keine Diskriminierung im Vergleich zu Authorized OECD Approach und Arm's Length Principle, vereinfacht, ne? Also wir vereinfachen hier ja sehr, sehr deutlich. Also hat Irland hier nicht diskriminiert und in der ersten Instanz hat ja Apple recht bekommen.
Ja, so. Genau. Also ich glaube, es sind zwei Punkte. Also der erste Punkt ist ja, am Ende reden wir ja hier über Beihilferecht. Ja, was jetzt, wer sich nur die steuerlichen Regeln anschaut, ich habe keine Ahnung vom europäischen Beihilferecht, da kann ich mich direkt outen, ja, von daher, das kann ich gar nicht kommentieren, sinnvoll jedenfalls, sondern wir müssen uns hier mal auf die steuerrechtlichen Dinge betrachten, so. Dann ist ja der Punkt und sagt, okay, steuerlich, ja, schauen wir uns jetzt mal an, also wir können uns jetzt angucken, naja, ich kann mir jetzt, ich sag mal, die Regeln für beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht in Irland und USA angucken und sagen, wenn da steht, aber du musst Ort der Geschäftsleitung und Sitz in meinem Land haben, sonst bist du nicht, dann bist du unbeschränkt steuerpflichtig, da steht aber, stand aber nicht drin, dann bin ich nicht steuerpflichtig. Ja, also da kann man jetzt sozusagen den Iren meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen. Das kann ja jeder Staat so regeln, wie er möchte. Der zweite Punkt ist, okay, jetzt habe ich eine Betriebsstätte. Ja, was macht die Betriebsstätte und wie mache ich die Betriebsstättengewinnabgrenzung? Also mein Verständnis ist, das hatten die seit 1991. Ich muss mal genau gucken, welche Jahre jetzt hier in dem Fall auch genau unter Beobachtung standen. Aber ich sag mal, so ganz alt ist der Authorized OECD Approach ja noch nicht für die Betriebsstättengewinnabgrenzung. Und dann, jetzt kann ich ja hauptsächlich deutsches Steuerrecht, wenn der Fall in Deutschland gewesen wäre, was natürlich nicht funktioniert hätte, ne, wegen unserer anderen Regeln, aber so ganz eindeutig sind unsere Regeln zur Betriebsstättengewinnermittlung ja auch nicht. Ja, also klar, wir können da in den Paragraphen 4 ESDG gucken, da steht aber nichts von Authorized OECD Approach. Dann gucken wir in unseren 1 ASDG, der ja gar keine Gewinnermittlungsvorschrift ist, sondern nur eine Korrekturvorschrift. Und da muss ich mir auch sagen, okay, ich brauche erstmal eine Geschäftsbeziehung zum Ausland. Da frage ich mich, ich habe jetzt eine irische Betriebsstätte, ja, eines irischen Unternehmens, auch wenn das irische Unternehmen nicht steuerpflichtig ist. Mit wem ist eigentlich die Geschäftsbeziehung zum Ausland? Also welche Geschäftsbeziehung zum Ausland ist das eigentlich, die Betriebsstätte hätte, damit vielleicht überhaupt in Deutschland der OA hätte anwendbar sein können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die steuertechnischen Details, und wie gesagt, das sind ja dann auch irische hier, die kann ich jetzt auch nur schwer beurteilen. Aber für mich aus steuerlicher Sicht war das Urteil auf der ersten Instanz deutlich überzeugender, weil sie sagten, naja, aber ihr habt nicht nachgewiesen, dass ich steuerliche Regelungen hier nur für Apple sozusagen anders behandelt habe als für alle anderen. Ja, also von daher keine unerlaubte Beihilfe, kein sozusagen selektiver Vorteil, den ich irgendjemand gegeben habe. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, klar, das sind große Zahlen. Ja, das ist natürlich so die emotionale Bindung, wo ich sage, oh, da ist ein Unternehmen, was unglaublich viel Geld verdient und es zahlt wenig Steuern, die teile ich natürlich auch. Das kann ich schon nachvollziehen, ja, aber ob das dann sozusagen, und jetzt kommt eben das Beihilferechtliche da rein, bei dem ich mich nicht auskenne, ob das dann dazu führen muss, oder sagen wir, der EuGH hat jetzt gesagt, es führt dazu, dass das dazu führt, dass da eben dieser selektive Vorteil jetzt sozusagen Irland von Apple zurückverlangen muss, gibt eine weitere Dimension in dem internationalen Steuerrecht, jedenfalls in der EU dazu, dass man sagt, ja, man muss sich das eben auch immer sehr, also alle Tax Rulings, alle APAs und sonst irgendetwas, ja, ist ja ganz schön und gut, aber man müsste sich das in dieser Größenordnung wohl auch immer beihilferechtlich anschauen.
Jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen vorgegriffen an der Stelle dann, aber der EuGH hat der jetzt auch für die EU-Kommission dann entschieden und hat eben entschieden dann im Ergebnis, dass das, was gesetzlich über diese genannte gesetzliche Regelung in Irland vereinbart war, dass das zumindest genug deckungsgleich ist mit dem, was im Arm's Length Principle und über den Authorized OECD Approach auch quasi festgelegt wurde, dass man sagen kann, ja, selbst wenn man auf die, wenn die gesetzliche Regelung, gegen die geprüft wird, die irische Regelung ist, dann ist es immer noch eine Diskriminierung. Und das ist natürlich eine Interpretation dieser irischen gesetzlichen Regelung. Da sind wir ja jetzt auch beide raus, weil wir keine irischen Steuerexperten sind und die nicht quasi dann vergleichen mit dem, was da im Authorized OECD Approach und im Arm's Length Principle passiert, wo man jetzt sagen kann, da hat dann die EU-Kommission schon eine ganze Masse gehabt, dass das Ergebnis da das ist, dass da genügend quasi Mischmenge zwischen beiden Regelungen da ist, dass man da zumindest in die Auslegung der irischen Regelung das hineininterpretieren kann, dass man das so lesen kann, um da zu dieser Diskriminierung zu kommen. Wenn man sich das jetzt aus deutscher Perspektive mit so einer gewissen Brille anguckt, dann ist das ja genau wie du auch sagst, dann ist da wahrscheinlich genügend Interpretationsraum vorhanden, könnte man sich vorstellen. Und diesen Interpretationsraum zusammen mit der ökonomischen Dimension, der hat dann ein Bild gegeben, was zu diesem Urteil geführt hat. Weil das passiert natürlich alles nicht im luftleeren Raum.
Ja, genau. Und natürlich muss man jetzt auch nochmal so sagen, nächste Dimension. Jetzt kann man sich ja auch überlegen, wenn man, ich kenne natürlich die Fakten des Falles nicht ganz genau, aber Hypothese, viele, trotz Cost-Sharing Agreement, viele von den Entscheidungen, jetzt wieder sozusagen neue Regelungen mit Dämpfe und sonst was, für das neue Design der Produkte, der Software, der technischen Details, ich vermute mal, sind in Kalifornien getroffen worden. Also ja, ist es überhaupt richtig, wenn wir uns die Wertschöpfungskette wahrscheinlich mal ganz anschauen, dass diese Gelder in Irland hätten besteuert werden dürfen? Also den Vorteil, hat den wirklich Irland gegeben, diesen Vorteil, oder hätte nicht eigentlich die USA das besteuern müssen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich meine, das, was natürlich hier dann dazu kommt, ist eben diese weise Einkunftskonstruktion mit den Ocean Profits. Und das ist ja eine, die, wenn man sich denn so jetzt Betriebsstättengewinnbesteuerung auch anguckt, die in der jetzigen Zeit so auch nicht mehr funktionieren würde, wahrscheinlich so in aller Regelmäßigkeit. Das hast du ja auch vorab schon hingestellt, ne? Dieses ganze Konstrukt so eines ist, was als System so nicht mehr funktioniert, so und spätestens mit der Mindestbesteuerung ja dann gegen die Wand läuft. Das ist also, kann man glaube ich ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite verbleibt glaube ich einfach dieser, weil da ist, ich sage, das ist keine 100-0-Diskussion, also wo man sagt, da müssten jetzt unbedingt 16 Milliarden Gewinne in Irland besteuert werden pro Jahr. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ergebnis der EU-Kommission. Das Ergebnis ist aber, dass relevant mehr als 50 Millionen in Irland verbleiben. Und das ist ja jetzt wieder eine Dicke des Eises-Debatte, soweit natürlich Apple sich entschieden hat, einen sehr, sehr aggressiven Ansatz hier zu fahren. Und das schon auch so getrimmt ist, dass da eine sehr, sehr kleine Zahl rauskommt, offensichtlicherweise. So, und hätten die da einen anderen Ansatz gefahren, der vielleicht auch noch irgendwie überleitbar gewesen wäre zu ökonomischen Themen, dann wären sie wahrscheinlich jetzt auch in der zweiten Instanz nicht auf die Nase gefallen. So, das ist, kann man, glaube ich, auch sagen, wo diese Grenze liegt, ob die bei 100 Millionen liegt oder bei 500 Millionen, das weiß man nicht. Aber wahrscheinlich, und das ist jetzt alles Kaffeesatzlederei, war es alles einfach zu dünn. Also das ist jetzt meine Lesart dieser Geschichte. Und die EU-Kommission, um das vielleicht abschließend zu sagen, die hat ja schon ihre Arbeit begonnen, um dann auch zu einer Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen in Europa zu kommen über die Richtlinienentwürfe vor 2 Jahren mittlerweile, wo man mal eine Verrechnungspreis-Richtlinie-Direktive im Entwurf veröffentlicht hat, um eben zu verhindern, dass lokale Gesetzgebung an der Stelle dann noch abweicht von dem, was man international so sieht. Und diese Vereinheitlichung wäre hier dann weiterhin wertvoll, um diese Fälle dann auch in Zukunft einfach besser greifbar auch zu haben und auch ein besseres Bild zu haben, was ist denn jetzt ein Beihilfefall oder nicht, um vielleicht das Entstehen solcher Fälle schon mal grundsätzlich zu verhindern. Das ist, glaube ich, auch im allgemeinen Interesse, weil sowohl das Unternehmen als auch die Kommission hat ja kein Interesse dran, sich mit Jahren noch zu beschäftigen, wie viele 20 Jahre in der Vergangenheit liegen. Also das ist ja sowieso schon wieder so eine Absurdität an der Stelle.
Es zeigt aber auch, ich sag mal, das zieht sich ja auch durch unsere Podcast-Folgen so ein bisschen, der Fremdvergleichsgrundsatz ist ein relativ unscharfer Maßstab, wenn es konkret wird, die Gewinne dem einen oder dem anderen Fiskus zuzuordnen. Das muss man halt hier sehen. Und man sieht es ja an den Entscheidungen, also der irische Staat, die EU-Kommission, die erste Instanz bei EuGH und die zweite Instanz. Ja, da haben, ich sag mal, intelligente Menschen, die sich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt haben, doch sehr unterschiedliche Auffassungen davon getragen. Und das ist ja unser Grundproblem, was wir haben. Also jetzt bleiben wir in der EU. Ja, steuerlich ist es ein Binnenmarkthemmnis. Ne? Darum haben wir ja alle Schiedskonventionen, Streitbeilegungsrichtlinie, Entwürfe zur Vereinheitlichung und sonst irgendetwas. Wir haben aber eben auch diese Unsicherheit. Ja, könnten bestimmte Regelungen nicht sogar sozusagen beihilfekonform sein? Und die kann man alle gar nicht einfach beantworten, weil Fremdvergleich halt ein unscharfer Maßstab ist. Punkt. Und das heißt Unsicherheit. Wir haben Unsicherheit über die steuerlichen und jetzt hier eben auch Beihilfefolgen, solange wir in diesem Ausmaß an einer Variabilität des Fremdvergleichsgrundsatzes festhalten.
Und da kann man dann nur nochmal vielleicht ergänzend hinzufügen, wenn man als Unternehmen dann in eine Konstruktion sich begibt, die zu Extremergebnissen am Rand der Auslegung führt, dann ist diese Unsicherheit natürlich deutlich größer, als wenn man da sich in der Mitte irgendwelcher gewählten Bandbreiten vielleicht sich befindet. Und dann sieht man jetzt an diesem Fall, dass diese Risiken real sind. So, dass das wirklich was ist, was auch viele Jahre später sich realisieren kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man nur noch mal zu raten kann, wenn man da mittel- und langfristig mehr Ruhe haben will, dann sind diese Randergebnisse, die sind vielleicht vertretbar, so die sind vielleicht auch legal und da gibt es ein entsprechendes Ruling, aber die bergen trotzdem gewisse Risiken. So, und natürlich wird das nicht aufgegriffen, wenn es jetzt nicht Apple und diese Betragsvolumina hätte. Also das führt dann schon auch zu dieser Dimension. Und das war es dann mit Transfer Pricing auf dem Punkt für heute, einem BTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@bts.de.